Ebenso wenig zielführend wäre es, wenn alle ganz super schaufeln können, aber niemand einen Plan gemacht hat. Wir sehen jetzt gleich hoffentlich ein Bild. Das finde ich nämlich sehr schön dazu. Das hier, vielleicht kennt ihr das, habt ihr das schon mal gesehen? Herbert in der Grube am Schaufeln und drumherum stehen ganz, ganz viele Menschen mit wichtig klingenden Berufstiteln. Auch wenn der gute Herbert auf diesem Bild scheinbar der Einzige ist, der arbeitet und vielleicht doch auch etwas zu viele Menschen mit diesen wichtigen Berufstiteln herumstehen, so bin ich trotzdem sicher, dass weder die Herumstehenden noch Herbert allein dieses Projekt auf die Beine gestellt hat. Wie gut also, dass Gott sich für Teams in der Gemeinde auch das Konzept der Arbeitsteilung und der Gabenvielfalt überlegt hat. Und da wir eben bald wieder auf so eine Wahl zugehen, möchte ich heute über einen Text aus Epheser 4, 11 bis 16 predigen. Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, andere als Verkündiger des Evangeliums und wieder andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Menschen heranwachsen und die volle Reife in der Fülle Christi erlangen. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von den Wellen bedrängt und von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg des Irrtums geführt. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und gehalten durch jedes Band, das ihn stützt mit der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. So wird der Leib in seinem Wachstum gefördert, damit er aufgebaut werde in Liebe. In diesem Bibeltext werden verschiedene Aufgaben innerhalb einer Gemeinde beschrieben. Dies kommt ja in dieser fünffachen Ämterstruktur zum Ausdruck: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Gesunde und kompetente Leitungsstrukturen sind für eine Gemeinde überlebenswichtig, um ihrem missionarischen Auftrag gerecht zu werden. Nun können neutestamentliche Leitungsstrukturen nicht ganz starr auf aktuelle Gemeindestrukturen übertragen werden. Die Welt von damals unterscheidet sich ja von heute und einige Herausforderungen haben sich geändert. Jedoch zeigen sie ja die wesentlichen Funktionen einer gelingenden Leitung auch für heute auf. Und diese Funktionen sind missionarischer, seelsorgerlicher, lehrhafter oder verkündigender Art. Und diese müssen nicht völlig starr in einer Ämterstruktur sich abbilden, sondern können durch Kompetenzen leitender Personen zum Ausdruck kommen, so wie das ja auch bei uns ist. Als Kirche haben wir einen missionarischen Auftrag und sind als Leitende immer auf die Inspiration und Intention durch Gottes Geist angewiesen. Und deswegen ist Leitung auch ein geistliches Geschehen. Wer übt denn diese Leitung aus? Als ich mit 13 Jahren an einem Taufkurs teilgenommen habe damals, hörte ich das erste Mal so richtig bewusst von diesem Priestertum aller Gläubigen. Und ich fand es damals sehr cool, dass ich nach meiner Taufe jetzt auch selber taufen dürfte. Habe ich mittlerweile ja auch getan. Dieses allgemeine Priestertum ist ja ein sogenanntes Baptist Principle, also so ein baptistischer Grundsatz, der sich dann zum Beispiel auf 1. Petrus 2, Vers 5 beruft. Es bedeutet einerseits, dass es keinen Priester als Mittler des Heils zwischen Gott und Christin braucht. Alle Christinnen können selbst direkt zu Gott kommen. Es braucht keine Vermittlung. Und andererseits bedeutet dieses allgemeine Priestertum, dass alle Christinnen in der Gemeinde berechtigt sind, jegliche Handlungen durchzuführen. Und dazu gehören neben Predigen, und das werden wir dieses Jahr öfter auch erleben, auch Taufen und natürlich das Leiten dazu. Dass es aber ordinierte PastorInnen und gewählte Gemeindeleitungen gibt, das widerspricht nicht diesem allgemeinen Priestertum, sondern ist eigentlich eine logische Konsequenz. Denn eben weil jedes Gemeindemitglied Priester ist, muss die Gemeinde jemanden bestimmen, der ihrem Auftrag entspricht, um zu verhindern, dass auch jeder Einzelne für sich selber spricht. Der geordnete Dienst, also die Berufung von Pastoren und Pastorinnen, Diakonen, Diakoninnen, drückt dieses allgemeine Priestertum aus. Gerade auch, weil diese berufenen und gewählten Menschen ja nicht nur als ganz privates Individuum mehr sprechen, sondern auch die Gemeinde vertreten und auch in ihrem Namen sprechen. Das war der eine Teil der Antwort auf die Frage, wer eigentlich leitet. Der andere Teil der Antwort, den lesen wir in Matthäus 28, 18 bis 20. Dort stattet Jesus seine Jünger mit der Vollmacht und dem Auftrag der Evangeliumsverkündigung aus. Und außerdem beauftragt er sie mit der Leitung seiner Kirche. Gott setzt Menschen ein, die in der Kirche leitend tätig werden. Und diese Leitung ist ein geistlicher Prozess, denn geistliche Leitung ist Leitung durch den göttlichen Geist, vollzogen in der Gemeinschaft der Heiligen durch die vom Geist eingesetzte Leitung. Für die Gemeinde bedeutet das, dass zwar alle aufgerufen sind, das Evangelium zu verkünden und im Sinne des allgemeinen Priestertums Kirche mitzugestalten, ist für die Ordnung in einer Gemeinde natürlich aber notwendig ist, dass Führung und Leitung von einem begrenzten Personenkreis verantwortet wird. Es wäre sonst dann doch etwas chaotisch. Damit Gemeinden ihre Aufgaben wahrnehmen können, ist es außerdem sehr förderlich, wenn Aufgaben gabenorientiert wahrgenommen werden. Und damit möchte ich wieder auf den Bibeltext aus Epheser 4, 11 bis 16 zurückkommen und nochmal an Herbert vom Anfang erinnern. Auf dieser Baustelle gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern und Herbert wäre sicherlich froh über praktische Hilfe. Diese Hilfe ist aber nur wirklich hilfreich, wenn die Person dann auch eine Begabung für diese Aufgabe hat. Im Epheser-Text wird von gabenorientierter Teamarbeit gesprochen. Jesus selbst begab Menschen für den Dienst in seiner Nachfolge in der Gemeinde, also dem Leib Christi. Und auch in unserer Gemeinde bin ich immer wieder dankbar für die vielen begabten Menschen, die ich jetzt zum Beispiel vor mir sehe oder die am Livestream dabei sind. Es begeistert mich, dass Jesus so viele Menschen beschenkt hat, die ihre Gaben in die Gemeinde, in unsere Gemeinde hier einbringen. Und deswegen vertraue ich auch darauf, dass Jesus Menschen in unserer Gemeinde begabt hat und beruft, die in Zukunft Verantwortung übernehmen werden. Und das mit den vielfältigen Gaben, wie in Epheser 4, Vers 11 steht, als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die unterschiedlichen Gaben sind gleichwertig und alle vom selben Gott. Und wir haben in unserem Gemeindeleitungsteam immer wieder unsere Unterschiedlichkeit auch als Bereicherung wahrgenommen. Der einen fällt es leichter, sich um Strukturen, Ordnungen und Verwaltung zu kümmern, um einen Rahmen zu schaffen. Der anderen fällt es leichter, spirituelle Momente zu schaffen und eine feine Antenne für Stimmungen in schwierigen Gesprächen zu haben. Ihr könnt ja mal überlegen, raten, wen ich meinen könnte. Jesus schenkt uns als Haupt seiner Kirche Gaben, um sie zu leiten, sodass sie zusammenhält und zu ihm hinwächst. In den Versen 12 bis 15 steht etwas über das Ziel des Dienstes. Das Ziel des Dienstes in der Gemeinde ist, dass die Gemeinde und damit der Leib Christi wächst. Dieses Wachsen können wir natürlich nicht machen, denn es muss von Jesus selbst ausgehen. Mit dem Wachsen des Leibes Christi wächst die Einheit. Schon damals gab es allerdings auch einige windige Prediger, die die Gemeinde in die Irre führten. Und was da hilft, sind mündige Christen und Christinnen, die das Evangelium kennen und Gottes Liebe bezeugen. Und Mündigkeit ist ja auch eines dieser Themen, was bei uns in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und wie wir hier sehen, es ist eine klare biblische Aufforderung an die Leitung, diese Mündigkeit auch zu fördern. In Vers 16 lesen wir noch einmal, was Jesu Rolle ist. Jesus ist das Haupt und er eint die Vielfalt. Er fügt alles zusammen, jedes Gelenk, jeden Teil des Leibes. Er ist die einende Kraft, die Wachstum spendet. Alles kann nur aus ihm heraus wachsen und es kann nur gelingen, wenn alle Teile, Leitende und alle anderen Gläubigen in Liebe zusammenwirken. Leitung im vielfältigen Team ist ein Faktor für gelingende Leitung und Leitung in so einem Team hilft auch, wenn es um so etwas geht wie Machtmissbrauch, um dem vorzubeugen. Denn wenn eben nicht nur einer oder eine allein entscheidet, sondern gegenseitiger Respekt für unterschiedliche Gaben da ist, dann handelt man im Team. Eine Vielfalt von Diensten hindert nicht die Einheit. Vielfalt ist sogar eine Notwendigkeit für Einheit. Bei unseren Gemeindeleitungsklausuren haben wir uns immer wieder angeschaut, welche Rollen wir innerhalb des Teams haben. Und immer wieder haben wir gemerkt, dass wir ja durchaus ganz unterschiedliche Persönlichkeiten haben und auch unterschiedliche Rollen einnehmen. Aber gerade bei schwierigen Themen ist es wichtig, dass innerhalb dieses Leitungsteams Raum für Offenheit und Ehrlichkeit da ist und auch für unterschiedliche Perspektiven, Standpunkte und Herangehensweisen, dass das diskutiert werden kann. Es funktioniert natürlich nur, wenn Vertrauen da ist und man sich über die ganz grundsätzliche Vision einig ist. Das hat uns in schwierigen Zeiten geholfen, mit Belastungen umzugehen und gemeinsame Lösungen zu suchen. Wenn die Offenheit da ist und die Vielfältigkeit geschätzt wird, kann man sich gegenseitig unterstützen und auch entlasten. Darein spielt auch der Rat, den Paulus dem jungen Timotheus mitgibt, in 1. Timotheus 4, Vers 16. Da steht, gib Acht auf dich und auf die Lehre, bleib bei alledem. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich retten als auch die, die auf dich hören. Zur Selbstfürsorge gehört es erstmal, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und sie dann zu äußern. Lass uns da miteinander darauf achten, dass wir unsere eigenen Grenzen und die der anderen achten. Das müssen wir immer wieder gemeinsam einüben, denn es ist ja dann oft so in der Hektik einer Dienstbesetzung, da muss noch schnell was gemacht werden und die Zeit drängt, da ist die Gefahr da, dass diese Grenzen über Bord geworfen werden. Deswegen lasst uns da gemeinsam drauf achten. Manchmal jedoch ist es gut, auch herausgefordert zu werden. Denn wer immer nur in seiner Komfortzone bleibt, der wird auch nichts Neues kennenlernen. Es gibt ja dieses Schema mit drei Kreisen. In der Mitte, das ist meine Komfortzone. Und um das jetzt mal ein bisschen beispielhaft zu erklären, den Gottesdienst zu Hause auf dem Sofa anschauen, das ist sehr komfortabel, sehr gemütlich, je nach Sofa dann. Werde ich gefragt, ob ich nicht mal in der Moderation mitarbeiten möchte, bin ich herausgefordert. Verlasse meine Komfortzone und entdecke etwas Neues. Und klar, es ist ungewiss, wie es wohl wird. Doch dann habe ich die erste Moderation mit klopfendem Herzen meisterhaft absolviert oder auch ausprobiert und nochmal gescheitert, ist auch nicht so schlimm. Probiert man es nochmal und es hat sogar Spaß gemacht. Das ist der Bereich, in dem wir lernen. Natürlich gibt es dann auch noch diese Panikzone, ne? Zum Beispiel singen um Himmels Willen, da kriege ich Panik. Insofern, das wäre dann so eine harte Grenze. Also in die Panikzone müssen wir nicht reinkommen, aber in diese Zone der Herausforderung reinzukommen, das ist gut und wichtig und notwendig, um auch Neues zu lernen. Wer immer nur in der Komfortzone bleibt, der wird auch nichts verändern und mitgestalten können und auch nichts Neues lernen. Auch hier kommt es natürlich auf eine Balance an, aus Grenzen achten und aber auch sich herausfordern lassen. Und nun, hab Mut, deine Begabungen zu nutzen und dich in den Dienst zu stellen. Es ist etwas sehr Schönes, in einer Gemeinde Verantwortung zu übernehmen, mitzuarbeiten, Ideen einzubringen und umzusetzen. Und ich möchte euch eine Hausaufgabe geben. Und es wird später im Gottesdienst sogar Gelegenheit geben, damit schon mal zu beginnen. Denkt über folgende Frage nach. Warum sollte ich in die Gemeindeleitung? Was kann ich beitragen? Und wenn du selber denkst, dass das nichts für dich ist, aber jemand anderes dich vorschlägt, dann traut der oder dir das zu. Und es wäre zumindest fair, wenn du es dir überlegst. Doch nicht nur eine Hausaufgabe möchte ich euch heute mitgeben, sondern auch noch zwei Grundsätze, die mir wichtig sind. Wenn heute vielleicht einige von Gott angesprochen wurden, doch nochmal darüber nachzudenken, dann ist das etwas Großartiges. Doch es wächst ja dann auch gleich der Erwartungsdruck so schnell. Kann ich das? Werde ich dem gerecht? Und auf Seiten der Gemeinde baut sich ja dann vermutlich spätestens nach der Wahl auch so ein Erwartungsdruck auf. Und Liebe Gemeinde, ich bitte euch darum, diese Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, gut zu behandeln. Ich habe heute diesen Titel Leiten ohne Leiden gewählt. Das ist nicht ohne Grund, weil wir alle haben es wahrscheinlich schon erlebt, wer in Verantwortung geht, der hat manchmal auch dann schwierige Momente und herausfordernde Momente. Aber das, was Leiden auslöst, das ist selten die Ausübung der Aufgaben, die wir auch im Epheser-Text gehört haben. Also zum Beispiel Seelsorge oder Verkündigung. All diese ja auch sehr sinnerfüllten Sachen, bei denen man merkt, ja, da ist Gottes Geist da, hier bewegt sich was, hier entsteht was Neues. Leidvoll, das sind Machtkämpfe Einzelner. Wie auch in der Politik gibt es dann oft eine schreiende Minderheit und eine schweigende Mehrheit. Und das kann auf Leitung verunsichernd wirken, denn man bekommt einen falschen Eindruck davon, wie die Mehrheit denkt. Nun ist Leiten so ganz ohne Leiden wahrscheinlich eine Utopie. Und mal ganz ehrlich, an manchen Punkten ist es auch gut, unzufrieden zu sein. Denn wenn ich unzufrieden bin und an etwas auch leide, dann zeigt mir das ja an, dass ich hier was ändern muss. Doch ich möchte zwei stellvertretende Punkte eben nennen, die mir für ein respektvolles Miteinander wichtig sind und auch dafür, wie Erwartungen sich an die neue GL richten. Der erste Punkt ist, ausprobieren ist wichtig und scheitern ist auch erlaubt. Wir werden gemeinsam Neues ausprobieren. Das kann erfolgreich werden und das hoffe ich, aber es kann auch mal was schiefgehen. Und dann machen wir weiter und wir versuchen es erneut. Und dabei ist es hilfreich, wenn eine Gemeinde sich darauf einlässt und nicht vorschnell verurteilt. Und der zweite Punkt ist respektvolle Kommunikation. Das wäre ein Extra-Thema und ich will es an dieser Stelle kurz halten. Kritik zu äußern ist wichtig und auch notwendig. Doch es gibt passende und unpassende Momente. Und es gibt eine respektvolle und es gibt auch eine verletzende Art. Es ist immer gut, vor dem Äußern einer Kritik einen Moment innezuhalten. Nicht emotional aufgebracht loszustürmen, sondern es erstmal sacken zu lassen und dann sortiert sein Anliegen vorzutragen. Das sage ich, weil mir bewusst ist, dass man sich immer auch verletzlich macht, wenn man sich vorne hinstellt, wenn man Verantwortung übernimmt. Aber die Art und Weise eines vorgetragenen Anliegens hat einen Einfluss darauf, wie viel Freude und ja, wie viel Leiden es manchmal auch für die Gemeindeleitung ist. Und es ist eine große Freude, nur manchmal ist es ja so, es gibt wenige Sachen, die nicht so schön sind und die werden dann groß. Aber mit dem Rückenwind der Gemeinde, und da bin ich mir sicher und das weiß ich, da gelingt es, dass die Aufgaben in der Gemeindeleitung etwas wirklich sehr Schönes sind und vor allem auch etwas sehr Sinnerfüllendes. Wir haben die Chance, Gemeinde zu gestalten, neue Formen zu finden, die gute Botschaft von Jesus Christus an Menschen weiterzugeben. Und für dieses ja, edle Anliegen werbe ich für Mitstreitende. Und ich bin mir sicher, dass Jesus als unser Haupt uns reichlich beschenkt, begabt und beruft. Amen.